Die ersten ausgelieferten kommerziellen Rechenanlagen waren so kompliziert und so fehleranfällig, dass es absolut notwendig war, die Quelltexte der Programme mitzugeben. Das war aber auch völlig unstrittig. Nun muss man da wissen, dass die ersten Firmen der Informatik sind Hardwarefirmen und haben das auch alle so interpretiert, dass sie Hardware verkaufen oder vermieten. Die Software war immer eine Beigabe. Und deswegen hat sich da niemand so richtig drum gekümmert, was eigentlich mit der Software los ist. Es war eher die Aufgabe der Nutzer, die Software zu erstellen oder zum Laufen zu kriegen und am Laufen zu halten. Und dafür hat man die Quelltexte mitgeliefert. Die IBM als Musterbeispiel, sehr erfolgreiches Musterbeispiel des ersten großen Rechnerverkäufers, hat das so gemacht, dass sie ihre Maschinen verliehen haben. Sie haben prinzipiell nichts verkauft. Sie haben verliehen zu ungeheuren Preisen, muss man dazu sagen, aus heutiger Sicht. Und sie haben alle Software, die sie hatten, dazugepackt. Das heißt, wer Software von der IBM haben wollte, hat die halt gekriegt. Die Firmen haben selber aber auch, die Nutzer haben selber Software erstellt. Und da gab es unterschiedliche Haltungen. Es gab halt die Haltung, das ist unser Betriebsgeheimnis, das darf überhaupt niemand sonst sehen. Es gab aber auch Firmen, die kooperiert haben und sich ihre Software ausgetauscht haben mit den Quellen. Insbesondere ist etwas, was man sich heute nur noch schwer vorstellen kann, in den 50er Jahren, bis Ende der 50er Jahre, gibt es keine Betriebssysteme. Das heißt, man kriegt einen nackten Rechner hingestellt. Der hat als Minimum irgend so ein Programm, das man Lader nennt, mit dem man also eine ausführbare Datei laden kann und dann wird die ausgeführt. Es ist sowieso alles Single Process, ja, Single Task. Man kann nicht zwei verschiedene Programme gleichzeitig laufen lassen. Das gibt es nicht in der Zeit. Und das heißt, man startet das Programm mit einer besonderen Hilfe, das Ladeprogramm. Es gibt ein Bootprogramm, das überhaupt die Maschine hochfährt. Also das, was hinter dem Anschaltknopf eigentlich zu sein hat, das wird aber mit Lochkarten auch gesteuert. Dann wird ein Lader reingepackt und dann wird das Programm, das auszuführen ist, reingepackt. Und der Lader lädt nun dieses Programm, so dass es ausgeführt werden kann. Da braucht man kein Betriebssystem. Könnte man denken, nicht? Und dann kommen die Leute drauf, dass es also doch sehr regelmäßige Jobs gibt, die sie abarbeiten. Also wer einen Rechner mietet, macht es eigentlich weniger aus Begeisterung am Rechner. Das machen vielleicht die Unis, aber nicht die kommerziellen Kunden. Nicht? Die wollen natürlich einen gewissen Komfort wenigstens haben. Und es entsteht eine Nutzergruppe, die heißt Share. Das ist hier zu sehen, Share. Das sind IBM-Nutzer, bei anderen Rechnerfirmen gibt es ähnliche Nutzergruppen. Und diese Share-Gruppe, die gar nicht zur IBM gehört, sondern nur, ein Verein ist. Ja? Ein Verein so wie, was weiß ich, Mac-User oder was weiß ich, es gibt für alle Rechner gibt es irgendwelche Gruppen, die sich untereinander unterhalten über die Nutzung ihres Rechners. Linux, ja, gibt es also eine große Szene, die unterhält sich halt. Und die Leute waren auch so. Share hat einfach gesagt, wir haben eine große IBM-Maschine, kostet uns im Monat $300,000, ist unangenehm, aber wir haben viel Spaß damit und wir haben was entdeckt, wenn man folgendes Programm lädt, dann geht irgendwas schneller. Oder irgendwas, nicht? Also damit kann man, wir haben ein Programm, das heißt Ditto und damit kann man Dateien kopieren. Will das jemand haben? Und dann hat man das ausgetauscht. Und aus dieser Share-Gruppe, die 55 gegründet wurde, ist das IBM-System entstanden, genannt IBSIS. Aus irgendwelchen Gründen dürfte es nicht mehr als 5 Buchstaben haben. Das Problem kennt ihr vielleicht noch. Dieses IBSIS-Programm ist das erste Betriebssystem, gar nicht von der IBM entwickelt, sondern von den Nutzern entwickelt, um die Nutzung dieser Maschine zu vereinfachen. Und es war selbstverständlich, da sowieso alle das Geld für die Hardware bezahlt haben, dass man diese Software ausgetauscht hat. IBSIS konnte man kriegen gegen die Kopierkosten. Das war so üblich. Ich will da mal in Klammern sagen, also damit auch da keine falsche Vorstellung entsteht. Später ist das mit Unix genauso. Unix wird verteilt, weil AT&T damals noch ein Riesenmonolith als Telefonfirma ein kartellrechtliches Verbot hat, Software zu verkaufen. Sie dürfen weder Rechner herstellen noch Software verkaufen, weil die US-Regierung Angst hatte, dass dann diese Riesenfirma im Telekom-Bereich auch noch den Rechnerbereich übernimmt. Das war eine an sich unsinnige Befürchtung, wie man später gesehen hat, als AT&T wirklich Rechner gebaut hat. Sie haben praktisch nichts verkauft. Aber trotzdem ist diese kartellrechtliche Überlegung wichtig gewesen. Und AT&T hat aber ein riesen Forschungslabor, die Bell Laboratories, und hat dort ein einfaches Betriebssystem entwickelt, Unix, und haben das verschenkt. Wer es haben wollte, konnte den Quelltext dafür kriegen. Er musste aber die Kopierkosten bezahlen und die Kopierkosten waren $900. Da hat man dann Band gekriegt, ne? Und da war das drauf. Das war nicht für Endnutzer gedacht, nicht für Consumer, sondern das war für Universitäten und Firmen gedacht. Und es war trotzdem, also zum Vergleich, VMS von DEC, das vergleichbare Betriebssystem, das hat vielleicht $8.000 gekostet. Also damit man so die Beziehungen ein bisschen sieht. Man darf das nicht aus PC-Kategorien rückwärts denken. Und auch bei Ipsys war das ähnlich. Den Film überspringe ich mal. Ja, Ipsys, was haben die gehabt? Sie haben ein Betriebssystem gehabt. Sie haben, hier hat nämlich jemand noch eine Installation von der 7090 und einer 1401, zwei Rechner, die in Tandembetrieb gearbeitet haben. Die 1401 war viel langsamer, aber die hat das Drucken erledigt und das Lesen der Bänder und sowas. Und die 7090 war der schnelle Rechner. Da seht ihr so verschiedene, was auf den Bändern draufsteht. Zum Beispiel ein Job-Control-Monitor. Ja, das gab es vorher nicht, ne? Wo man einfach sagen konnte, was soll wann gemacht werden? Soll es eventuell abgebrochen werden, wenn es zu lange dauert und so etwas? Welche Dateien benutzt dieser Job? Wenn dieses Programm läuft, welche zusätzlichen Dateien müssen geladen werden? Ein IOCS, ein Input-Output-Control-System, damit man überhaupt was drucken konnte oder auf Bänder oder Lochkarten schreiben konnte beziehungsweise stanzen konnte. Einen Editor, um Bänder zu editieren, eine System-Library, ein Makro-Assembler, damit man programmieren konnte. Es gab 1955 noch keine Compiler, es gab einen experimentellen Fortran-Compiler, das war es ungefähr. Es gab noch Autocoder, aber eigentlich gab es keine Compiler, weil alle Leute, die so einen teuren Rechner hatten, haben gesagt: Compiler, das ist doch viel zu langsam, wir müssen das in Maschinencode schreiben. Und die einzige Stufe oberhalb des Maschinencodes war Makroassembler, nicht, wo man diese kryptischen Befehle hat, wie, was weiß ich, Sub für subtrahiere und so, nicht? Da hat man also Maschinencode immerhin in Buchstabenform lesen können, während die Maschine natürlich nur 0-1-Folgen gelesen hat. Ja, und dann eine Sort-Utility, das ist etwas, was für alle kommerziellen Rechenzentren extrem wichtig ist. Und typischerweise, selbst in Java, findet ihr noch einen Sort-Befehl mit einem ziemlich guten Sort-Implementierung. Ihr könnt natürlich selber Sortierprogramme schreiben und wahrscheinlich habt ihr es auch machen müssen. Aber man könnte ja auch denken, irgendwann wissen die Leute mal ungefähr, was gute Sortierprogramme sind. Hier ist ein ganz frühes, das ist noch vor Quicksort. Quicksort wird 12 Jahre später erfunden. Ja? Also das ist noch ein klassischer Sortierer und ein Fortran-Compiler. Das ist in die erste Aus diese Auslieferung hier, die muss also nach 55 sein, hat tatsächlich einen Fortran-Compiler. Das ändert sich mit den Betriebssystemen dann in den 60er Jahren, als IBM das System 360 rausbringt und eigentlich nutzbar nur in der Form DOS, Disk Operating System 360, hat nichts mit dem späteren DOS zu tun. Das OS 360 ist ein totaler Fehlschlag. Ein System, das vorne und hinten nicht funktioniert, riesige Ressourcen frisst und völlig neu geschrieben werden muss. Auch da kommt eine Urerfahrung der Informatik raus. Der Chefentwickler von IBM, Frederick Brooks, der schreibt später ein Buch, ein sehr berühmtes Buch dazu, ist heute noch berühmt, ist The Mythical Man Month. Müsste heutzutage natürlich Personenmonat heißen, nicht mehr Mannmonat, wo er sagt, ein paar Sätze festhält. Ein Satz heißt zum Beispiel, wenn ein Projekt schief liegt, dann muss man mehr Leute dafür einstellen, dann liegt es noch schiefer. Das ist eine Erkenntnis, die er hat. Und eine zweite Erkenntnis, die sehr wichtig ist, schreiben Sie zuerst einen Prototypen. Sie werden es sowieso tun. Und das hat IBM gelernt. Sie haben ein Betriebssystem ausgeliefert, das man bestenfalls als Prototypen bezeichnen konnte und das neu geschrieben werden musste, damit es überhaupt einsetzbar war. Und seine Idee ist, wenn man sich vorher klar macht, dass man sowieso zweimal programmieren muss, dann sollte man das bewusst tun, dann sollte man den Prototyp ernst nehmen und erst mal einen Prototypen liefern und dann das eigentliche Programm. Das haben Informatiker bis heute nicht so richtig gelernt, glaube ich, aber naja. Gut, Also Software wird weiterhin nur als Beipack geliefert, auch mit diesem riesig aufwendigen OS 360. Man mietet die Hardware und dann kriegt man die Software dazu. Allerdings ist es ein gewisser netter Kopplung. Wenn man OS 360 fahren will, muss man sehr teure Hardware mieten, denn die kleinen Maschinen der IBM können das gar nicht ausführen. Also da gibt es Grenzen. Nicht? Für die kleineren Maschinen muss man DOS einsetzen. Es gab sogar ein TOS, ein Tape Operating System, das also davon ausging, dass die Maschine überhaupt keine Platten hat, sondern nur Bänder. Wie die Maschine lief, könnt ihr euch ja vorstellen. Gut. Das Problem dieser Mitlieferung ist ein Monopolproblem. Die größte Firma hat natürlich die geringsten Kosten an Software relativ zum einzelnen Verkauf oder zur einzelnen Vermietung, weil sie ja ihre Software für alle Maschinen bereitstellt. Das heißt, ein Hardwarehersteller, der den größten Marktanteil hat, der zahlt am wenigsten für Software. Und wenn er Software kostenfrei abgibt, macht er das dickste Geschäft dabei. Das ist ein Problem. Ja, das heißt, die Konkurrenz von IBM hat gesagt, wir sind benachteiligt, weil wir viel weniger Maschinen verkaufen und trotzdem genauso komplizierte Software entwickeln müssen. Damit können wir nicht konkurrieren. Es gibt eine deutsche Firma, die Zuse KG, Konrad Zuse, der ja vielleicht, ja, doch kann man sagen, den ersten programmierten Rechner entworfen hat und gebaut hat. Die Zuse KG geht daran pleite, dass sie die Software nicht liefern kann, die Großen liefern. Ja, sie ist viel zu klein, um da mitzuhalten. Und Zuse sagt das später immer wieder und schreibt es auch, dass er daran gescheitert ist, dass er das Softwareproblem unterschätzt hat. Dass sie eigentlich viel mehr Entwicklungsarbeit in die Software stecken mussten als in die Hardware. Das kommt uns heute so selbstverständlich vor, aber damals ist es das nicht. Damals ist die Idee, die Hardware ist das Entscheidende. IBM profitiert davon, das ist der eine Weg. Und das zweite, was so eine Kopplung von kostenfreier Software mit Hardware bedeutet, es gibt keine Softwarefirmen, die gegen Geld was entwickeln. Es lohnt sich nicht, ja, weil man die Erwartungen der Kunden sind eigentlich, dass Software nichts kostet und von den Herstellern geschenkt wird. Und eine Softwareindustrie, die selbstständig arbeitet, kann auf die Art nicht entstehen, weil sie mit vielen Teilsachen direkt mit den Firmen konkurrieren muss. Das amerikanische Kartellamt sieht das und eröffnet ein Kartellverfahren gegen die IBM wegen Marktbeherrschung. Dahinter steht noch ein bisschen mehr. Es ist nicht nur die Frage, dass die Software gebündelt ist. Das ist gar nicht der, man nennt das so Bündeln von Bundling von Hardware und Software. Der entscheidende Punkt ist, dass IBM Verkaufstechniken hat, die erklären, warum sie 80-90% des Marktes haben. Das heißt FUD normalerweise, Fear, Uncertainty and Doubt. Das heißt, die IBM-Verkäufer haben eine gewisse Technik, allen, die eine IBM-Anlage haben und damit liebäugeln, eine andere Anlage zu kaufen, die vielleicht billiger oder schneller ist, ihnen zu sagen, wissen Sie, ob die Firma morgen noch besteht, das wäre Uncertainty, Furcht, das wird überhaupt nicht gehen, Sie können unsere Programme nicht auf der anderen Maschine laufen lassen und die harten Versionen, weswegen IBM dann angeklagt wird von Telex, das ist eine Firma, ist, dass sie behaupten, dass sie im nächsten Jahr liefern sie eine Maschine für einen halben Preis, die doppelt so viel kann. Und diese halben Preis doppelt so viele Maschinen hat die IBM ziemlich viele. Ihre berühmteste ist die 36090 beziehungsweise später 190 oder 195, die nur in geringer Stückzahl wirklich jemals fertig werden, mit vielen Jahren Verzögerung, ein Supercomputer, und nur an ganz wenige Kunden verkauft wird, nämlich solche, die ganz, ganz früh eine Bestellung gemacht haben. Das ist die US-Militär und die NASA. Alle anderen kriegen die Maschine gar nicht, weil sie viel zu teuer wird. Und IBM macht im Prinzip Werbegeschenke, wenn man so will, oder sie erfüllen Verträge, muss man genauer sagen. Und sie haben diese Maschine aber immer angeboten oder angepriesen als die kommende große Supermaschine. Und Kunden, die das geglaubt haben, die konnten, denen hat man auch versucht, den Eiffelturm zu verkaufen und Ähnliches. Das heißt, die Grundidee dieses Wegdrängen der Konkurrenz durch Versprechungen. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, was wir da haben, aber demnächst werden wir was viel Billigeres und Schnelleres haben. Das ist in dieser Industrie ja insgesamt nicht so ganz unüblich. Microsoft wird oft beschuldigt, dass sie ähnliche Tricks benutzen. Das ist bei Marktführern so, nicht? Dass sie immer andeuten, dass sie ganz was Tolles in der Pipe haben. faktisch hat IBM damit sehr viel Konkurrenz unter Druck gesetzt. Ich kann das selber aus eigener Erfahrung sagen. Es gab relativ schnell, nachdem diese Festplatten, was immerhin Geräte dieser Größe und solche Stapel waren, nachdem diese Platten im Markt waren, gab es Konkurrenzhersteller. Telex war eine, BASF war eine zum Beispiel. Und die haben diese Platten billiger angeboten als die IBM. Und plug-kompatibel, das ist ein wichtiges Wort in diesem Bereich. Das heißt, sie waren steckerkompatibel. Man konnte also dieses Plattengerät anschließen und dann lief das. Ich meine, das ist für euch nichts Überraschendes, weil das heute mit Firewire oder USB oder sonst was ganz normal ist, dass man eine Platte an einen anderen Rechner anschließen kann, egal welches Betriebssystem er hat. Das war aber damals erstmal nicht so ganz klar. Und diese Firmen haben es gezeigt und haben viel billigere Angebote gemacht. Es gab eine interne Abrede mit dem Servicepersonal, dass wenn eine solche Platte kaputt geht in einer Großrechenanlage der IBM, also eine fremde Platte kaputt geht, wird prinzipiell gesagt, der Fehler liegt an dieser Platte. Ja, es könnte ja auch ein Fehler in der Maschine sein, nicht? Schnittstellen haben ja die Eigenheit, dass sie zwei Bereiche miteinander verbinden. Und die Idee war prinzipiell zu sagen, die anderen sind's. Damit hängt der Kunde ein paar weitere Stunden oder einen weiteren Tag, und das ist bei einer Großrechenanlage sehr, sehr wichtig. Dann kommt der Service der anderen Firma, guckt sich das an und sagt, wir sind es nicht, es ist auf der IBM-Seite. Und dann kommt die IBM wieder und sagt, ja, jetzt hat er es kaputt gemacht, indem er seinen Check gemacht hat. Ich habe diese Geschichte selber erzählt bekommen in der Firma. Ja. Das sind so Techniken gewesen. Und ich will jetzt mal nicht auf der IBM rumhacken, weil das vermutlich alle anderen auch überlegt haben, dass das tolle Techniken sind. Nun kann man sagen, die Kunden haben mit der Zeit viel gelernt und haben nicht mehr alles geglaubt. Das war ein wichtiger Punkt. Aber damit das Glauben schneller ging, hat das US-Kartellamt ein Unbundling-Urteil gemacht. Und das Unbundling-Urteil hieß, dass Software einen Preis haben muss. Dass die IBM nicht Software hergeben kann, ohne dass sie einen Preis dafür benennt, sodass ein Kunde eine Hardware kaufen kann und andere Software kaufen. Dass er in der Lage ist, nicht nur Platten an seine Maschine anzuschließen, fremde oder Bandgeräte oder sonst wo, Drucker, sondern auch fremde Software zu benutzen. Und dass er weiß, was ihn das kostet. Dass er also nicht dieses super Argument der Firma kriegt, was wollen Sie denn fremde Software kaufen, Sie kriegen ja alles von uns. Ja, diese Totalidee, die ist als kartellrechtliche Klage formuliert worden und das ist beschlossen worden, das Unbundling-Urteil. Danach ist ein anderes kartellrechtliches Urteil gegen die IBM eingeleitet worden, wegen ihrer Versprechungen, dass sie also Kunden, die zum Beispiel eine Control-Data, das war einfach eine Maschine, die großen Control-Data waren viel schneller als die IBM-Maschinen, die zur gleichen Zeit lieferbar waren. Und denen wurde gesagt, nächstes Jahr kriegen sie von uns eine, die ist viel schneller und Control-Data ist praktisch pleite, wollten wir ihnen sagen. Und so etwas. Und gegen diese Technik ist ein weiteres Kartellverfahren eingeleitet worden, 69, 75 eröffnet. Ihr seht ja mal, wie das läuft. 6 Jahre dauert es, bis das eröffnet wird, weil einfach die IBM sehr viel bessere Anwälte hatte als das Kartellamt, muss man dazu sagen. Das ist eben so bei so einer Firma. Und es ist 82 eingestellt worden. Ronald Reagan hat beschlossen, dass das nicht mehr im Interesse der USA sei. Aber trotz allem haben solche kartellrechtlichen Verfahren schon eine Wirkung, muss man dazu sagen. Also man soll das nicht nur so, es ist praktisch nie irgendwas durchgekommen. Durchgekommen ist AT&T, die Zerschlagung von AT&T in die Baby Bells, die heute alle größer sind als AT&T jemals war. Aber trotz allem sind die Telefonpreise auf die Art nach unten gegangen. Und durchgegangen ist vor jetzt etwa 100 Jahren die Zerschlagung der Standard Oil, der Rockefeller-Firma, aus denen Esso entstanden ist und viele andere Firmen. Das war auch ein Monopol, das zerschlagen wurde. Ansonsten gibt es kaum Monopolurteile, die wirklich durchgezogen werden. Die Androhung und das Verfahren ist eigentlich das Entscheidende im amerikanischen Rechtsverständnis. Ihr wisst vielleicht auch, Microsoft hatte ein Monopolurteil, das dann niedergeschlagen wurde, wo der Richter schon sehr klar gesagt hatte, er findet, dass das Office-Paket und das Betriebssystem nicht zusammengehören, dass es zwei Firmen sein sollten, damit nicht auf der Betriebssystemseite besondere Tricks für das spezielle Office-Paket bereitgestellt werden und beispielsweise der Internet Explorer in einer besonderen Weise integriert wird und so weiter. Ja, diese Monopolfragen haben aber die Folge, dass Software plötzlich nicht mehr das Beipack ist, sondern eine Dienstleistung wird oder eine Ware, wenn man so will. Das heißt, die Auslieferung des Quellcodes stellt sich plötzlich ganz anders. Eine Firma, die Software herstellt, ist nicht prinzipiell bereit, den Quellcode auszuliefern. weil das gewissermaßen ihr Eingemachtes ist. Und anders ist das bei Forschungseinrichtungen und bei den Universitäten. Die machen das weiter so. Und ein schönes Beispiel, wie Universitäten das weitermachen, ist euch allen bekannt. Donald Knuth, vielleicht das Genie unter den Informatikern, der die berühmten Bände The Art of Computer Programming geschrieben hat, die jeder Informatiker besitzen sollte, wenn ich mal ein bisschen Werbung machen darf. Ich kriege keine Prozente, leider nicht. Und der diesen schönen Satz gesagt hat, there was a lot of political correctness about how to program in those days. All through history, people have taken ideas and misunderstood the limitations of them. Ich finde, das ein sehr schöner Satz, weil er ja nun keineswegs aufs Programmieren und Programmiersprachen beschränkt ist. Leute, die eine Idee propagieren, sehen sehr oft nicht, wo die Grenzen liegen. Und das ist vielleicht das Schlimmste, was man tun kann. Aber Donald Knuth hat für seine Art of Computer Programming eine schreckliche Entdeckung gemacht. Als er den zweiten Band geschrieben hat, hat der Edison Wesley, sein Verlag, die Bleibuchstaben eingeschmolzen und hatte alles auf elektronisch umgestellt und die Schrift war weg. Und das hat ihn ziemlich geärgert. Er wollte nicht eine Buchreihe, die auf 8 Bände angelegt ist, dadurch haben, in der erste Band anders aussieht als die folgenden, von der Typografie her. Es gibt Leute, die sowas ernst nehmen. Donald Knuth gehört dazu. Und dann hat er einfach mal schnell ein Textsystem entwickelt. Das hat ihn dann Jahre gekostet und die Bände sind immer noch nicht erschienen, also noch nicht alle. Er sitzt noch fleißig dran. Und das Textsystem heißt Tech, ist euch sicherlich vom Namen her bekannt oder auch von der Nutzung her bekannt. Die erste Tech-Version, die einigermaßen lief, war 78 und 82 hatte die erste stabile Version rausgegeben. Tech gibt es praktisch für alle Betriebssysteme. Es ist extrem beliebt dann, wenn man Formelsatz macht. Nicht? Also Physiker, Mathematiker lieben Tech, weil sie sehr komplizierte Sachen damit schreiben können. Aus der Sicht eines etwas nicht ganz so mathematisch orientierten Nutzers ist es komplett veraltet, ist meine Meinung, weil man die strikte Trennung hat zwischen der Satzeingabe und der Satzaufbereitung. Das heißt, man kann einen Tech-Text zwar lesen, wenn man geübt ist, aber es sieht einfach furchtbar aus und man sieht überhaupt nicht, wie es nachher aussehen wird. Man muss sich das immer erst wieder angucken. Also das, was man inzwischen gelernt hat mit WYSIWYG-Editoren und so, das ist bei Tech natürlich nicht vorhanden. Aber es gibt Leute, die lieben es und denen wird man es nicht ausreden können. Und es gibt Leute, die hassen es und denen wird man es auch nicht ausreden können. Es ist aber ein wunderbares Stück Software bei allem, nicht? Also es war das erste richtig vernünftige Satzsystem, das für alle Rechner nutzbar war, das unter Unix lief und hoch verbreitet war. In der Druckindustrie ist es nicht beliebt, muss man dazu sagen. Die haben ihre eigenen Sachen gehabt und heute ist es natürlich alles im PDF-Umfeld. Das läuft anders. Aber trotz allem ist es ein großer Erfolg gewesen und Donald Knuth hat dieses Programm, den Quelltext, freigegeben. Das ist das Entscheidende. Er hat da nichts dran verdient, jedenfalls nicht dadurch, dass er Tech entworfen hat. Er hat verdient, weil er das Buch dazu geschrieben hat und er hat sicher sehr viele Vorträge dazu gehalten und er hat sicher Beratungen gemacht, also er hat schon Geld verdient damit. Aber das Grundsystem, das hat er freigegeben, weil er wollte, dass es sich verbreitet. Und das ist eine der ersten modernen Formen von Open Source. Der Quelltext wird freigegeben. Das Copyright blieb bei Donald Knuth bzw. der University of Stanford. Er hat das mal erzählt, wie er zu seinem Kanzler gegangen ist und gesagt hat, ich habe übrigens etwas, wo wir sogar ein Patent drauf kriegen können. Es gibt an irgendeiner Stelle auch ein Patent. Und der Kanzler sagte, toll, und wie viele Millionen verdienen wir? Und er sagte, gar nichts, ich will es freigeben. Ich will nur nicht, dass jemand anders da reinredet. Ich will die Kontrolle behalten. Das ist alles. Ansonsten verschenke ich es. Und das hat den Kanzler nicht so begeistert. Trotzdem, dafür hat es den Rest der Welt begeistert. Insofern muss man das hoch anrichten. Er hat noch was Zweites gemacht. Er hat das Original Tech hat eine schauderhafte Schrift, Computer Modern, die, wenn man nett ist, kann man sagen, sie ist zeitbedingt. Aber sie ist also gemessen an richtigen Schriften, sieht sie scheußlich aus, finde ich. Aber er hat da das irgendwie auch gemerkt hat und sich sehr viel um Typografie gekümmert hat und mit richtigen Typografen geredet hat, hat er einfach ein System zum Entwurf von Schriften gemacht, Metafont. Und Metafont folgt einer komischen Idee, nämlich dass Schrift mathematisch transformierbar sei, also Schriftbilder, ich glaube das nicht, aber trotzdem hat er ein sehr gutes Entwurfssystem gemacht. Man muss das nicht glauben, was er dazu sagt. Ne? Und er selber ist dann mit der Zeit auch davon abgerückt. Aber seine Metaphon-Schriften sind halt fantastisch, weil er zum Beispiel für Mathematiker alles liefert, was es gibt, und das, was es nicht gibt oder erst ganz seit kurzem gibt, können die Mathematiker selber reinsetzen. Also hier seht ihr so einen kleinen Ausschnitt aus Metaphon-Buchstaben, das Planck'sche Wirkungsquantum und ziemlich viel Symbole, von denen ihr mit Sicherheit nicht alle verwendet. Ich glaube, das kann ich schon sagen. Er hat auch sehr frech 85 gesagt, dass Tech jetzt fehlerfrei sei und hat ein Spiel angefangen. Er sagte, für jeden echten Fehler, der gefunden wird, also der nachweisbar ist, zahlt er, am Anfang hat er 1 Cent bezahlt. Und dann sagt er, ich verdopple das jeweils. Jeder weitere Fehler verdopple ich. Wenn jemand in Tech 1.0, wenn jemand noch einen Fehler findet, kriegt er also den jeweiligen Stand verdoppelt. Ihr seht hier einen Scheck über $20.48. Ne, da hat er sich schon sehr verschätzt gehabt. Er dachte nämlich, es sei wirklich kein Fehler mehr drin. Er hat noch einen zweiten Gedanken gehabt, den er mir mal erzählt hat. Er hat gesagt, das war Tech 1. Inzwischen waren wir bei Tech 3. Ich habe nicht gedacht, dass irgendjemand noch Tech 1 benutzt. Und war völlig überrascht, dass es weltweit ganz viele Leute gibt, die eine ganz alte Version immer noch benutzen. Na, jedenfalls hat er bis $20 bezahlt. Aber ich glaube, dass nie jemand den Scheck eingelöst hat, weil die Unterschrift von Donald News natürlich unter Scheck mehr wert ist als die $20. Also ich kenne jemanden, der so einen Scheck hat, nicht diesen, einen anderen. Der hat ihn sich eingerahmt und in seinem Büro an die Wand gehängt, ne, weil das natürlich ein Fehler bei Donald Nuss zu finden, das ist schon eine besondere Leistung. Okay. Er hat dann noch etwas gemacht, was Informatiker nicht machen. 95 und 98 hat er sowohl Tech wie Metafont eingefroren. Und zwar mit der Version 3.141592 für Tech und mit der Version 2.71828 für Metafont. Und hat dazu geschrieben, ich halte diese Programme stabil. Niemand darf mit neuen Features rechnen. Er muss sie auch nicht fürchten. Es gibt keine neuen Features. Das ist das Programm. Wenn allerdings ein ganz offensichtlicher Fehler auftritt, dann wird er halt korrigiert. Ich finde, das ist eine sehr noble Haltung und das sollte man bei allen Programmen eigentlich gesetzlich vorschreiben, dass sie irgendwann fertig sind und dass wir nicht dauernd neue Versionen mit neuen Features kriegen, die wir gar nicht haben wollen. Oder die uns so viel kosten, weil Altes nicht mehr funktioniert. Nicht? Also so eine Idee von Einfrieren ist was Schönes. Aber der Gedanke, um den es mir hier im Kontext ging, war die Idee, dass er Open Source gemacht hat. Das andere große Open Source Projekt war Unix, wenn man so will. Die Geschichte ist euch sicher bekannt und ich will die jetzt auch nicht weiter ausbreiten. Wir haben ja heute nicht ganz so viel Zeit. Unix, das dann mit der Zeit auch ein bisschen netter geworden ist und aus Unix entstanden eben das berühmte System Linux. Hier ist die erste Mail, die Linus Torvalds geschrieben hat, in der Minix-Gruppe. Minix war ein Spielzeug-Unix, das von Tannenbaum in einem Buch beigelegt wurde. Da lag eine Floppy bei und da war ein Spielzeug-Unix drauf, wo man die Hauptmechanismen, also Prozessverwaltung und Dateiverwaltung, ganz gut nachvollziehen konnte. Aber es war nie als Produktionssystem gedacht. Also die Idee war nicht, dass man damit wirklich arbeitet. Aber wie das so ist bei so Sachen, es hat sich damals in dem schon existierenden E-Mail-System eine Gruppe bei Usenet News eine Gruppe gebildet, eben diese Minix-Gruppe kommt aus Minix, und die haben darüber geredet, kann man das nicht doch einsetzen? Und dann hat der Linus Torvalds geschrieben, ich habe da übrigens jetzt für den 386 mal so ein kleines Projekt geschrieben, eine Minix-Variante, die heißt Linux. Und ist nichts big and professional like GNU. GNU ist am MIT von Stallman die Entwicklung der ganzen, das Nachempfinden des ganzen Unix-Systems, weil Unix, und das war politische Entwicklung, inzwischen 91 zu einem Produkt geworden war. AT&T hat Geld dafür verlangt. Die meiste Entwicklung in Unix ist aber von den Universitäten gekommen, insbesondere von Stanford und von Berkeley, vor allem Berkeley. Und es gab einen Riesenkrach, wieso AT&T jetzt von der Entwicklerarbeit, die in Berkeley gemacht wurde, insbesondere bei der BSD, der Berkeley System Distribution, wieso die davon profitieren können und jetzt rückwärts sagen können, wir haben das eigentlich doch nie freigegeben, sondern wir haben es nur wir haben es zugelassen, dass Leute das benutzen. Nicht? Und dann hat Stallman und andere am MIT haben gesagt, wir machen eine neue Version, die überhaupt nichts mehr mit AT&T zu tun hat. Alles wird neu programmiert und dieses Projekt heißt GNU. Und Linus Torvalds spielt darauf an, nicht? Inzwischen ein ziemlich erfolgreiches System und alles andere als ein Spielzeugsystem. Schwer abzuschätzen, wie viele Linux-Nutzer es eigentlich gibt. So eine Zahl ist, dass etwa 3-5% der Desktops Linux sind und ein Drittel der Server. Das sind Schätzungen, nicht? Weil ja nie jemand irgendwie unterschreiben muss, dass er das tut, kann man bestenfalls die Distributionen zusammenzählen, aber dann gibt es auch genug Leute, die eine eigene Version haben oder eben die Distributionen werden ja nun auch kopiert. Das kann man ja auch nicht ganz leugnen. Also es könnte sein, dass es 35 Millionen Nutzer gibt. Es kann auch sein, dass es mehr sind. So, und es gibt bei Linux ganz typisch halt klassisch noch 91 die Command Line als die wichtigste Form, um damit umzugehen. Und es gibt inzwischen halt auch einige Windows-Systeme dafür. Also ursprünglich das X-Windows, das vom MIT kommt und GNOME und KDE etwa. Und es gibt auch eine Website, die zählt, aber die ist zurzeit down, warum immer. Also da steht dann die nette Mitteilung, dass sie am 27. Juni hoffen, wieder den Rechner zum Laufen gekriegt zu haben. Ich weiß nicht, was heute Morgen war, weil ich mit anderen Schreckensmeldungen beschäftigt war. Aber vorgestern war die Seite noch down. Da kann man so die Entwicklung der Linux-Sachen sehen. Okay, das lassen wir mal. Ja, GNU ist das eben schon erwähnte von Richard Stallman, der halt sagt, ich muss das schreiben, weil die Firmen anfangen, alles zu kassieren. Das ist auf der ersten Wizards of Oz aufgenommen und Stallman hat so eine große Festplatte da drauf und versucht das Publikum einzuschwören, dass sie nur freie Software benutzen dürfen und nichts anderes, also insbesondere nicht so teuflische Sachen von Microsoft oder von Apple. Und er sagt dazu auch, warum ist es Unix? Ja, weil wir Unix gut kennen und Unix ist nicht mein ideales Betriebssystem, aber es ist nicht übel. Ja, und die wesentlichen Eigenschaften scheinen gut zu sein. Inzwischen ist er seit vielen Jahren dran, einen anderen Betriebssystemkern dafür zu schreiben, Heard. Und das wird mehr und mehr ein Never Heard Of. Also es ist halt, ich weiß nicht, was der Zustand ist. Ja. Das Absurde war, dass die MIT-Gruppe, die GNU-Gruppe hat angefangen, man muss dazu sagen, Stallman hat einen Emacs-Editor geschrieben. Also er hatte schon einen sehr guten Stand in der Unix-Community. Und er hat weitere Sachen. Er hat den GNU-C-Compiler mitgeschrieben. Das ist ja ein Standard-Compiler in der ganzen Industrie inzwischen. Und aus diesem Compiler heraus haben die immer mehr Bauteile für Unix geschrieben, aber sie haben sich nicht an das Betriebssystem gemacht, an den Kern, weil sie sich zerstritten hatten, ob das jetzt Unix-nahe sein soll oder wie Heard eine sehr moderne Variante, die eigentlich nicht mehr Unix ist. Und dieser Student in Finnland, der sagt, es war immer so früh dunkel und ich hatte nicht viel zu tun und das Studium war ziemlich langweilig, der hat eben einfach aus dem Minix den Linux-Kern geschrieben, so dass plötzlich das GNU das fehlende Teil hatte. Ja? Die ganzen GNU-Entwicklungen hatten plötzlich ein eigenes Betriebssystem und damit waren sie wirklich selbstständig geworden. Und in Europa heißt das halt Linux und in USA heißt es meistens auch Linux, obwohl sie es alle für eine amerikanische Erfindung halten. Aber Richard Stallman sagt immer, es heißt GNU-Linux, weil GNU ist das Wesentliche und Linux ist ja nur ein kleiner Teil davon. Also gewisse Eitelkeiten spielen da auch eine Rolle. Aber Stallman hat ganz früh die Frage gestellt, was ist denn mit Open-Source-Entwicklungen? Programmierer müssen schließlich von irgendwas leben. Und der sagt, ja, so wie im Moment Software verkauft wird, ja, aber es gibt andere Wege. Es ist gar nicht Gott gegeben, dass Software in Kartons verpackt wird und mit Folie versehen wird und gegen Geld verkauft wird, sondern man kann ganz andere Sachen machen. Als Programmierer gibt es einen riesen Dienstleistungsbereich und da kann man Geld verdienen. Und das Schreiben der Software ist eigentlich sowas wie Kunst, also aus seinem Verständnis, und zwar klassisches Verständnis von Kunst. Es gehört der Menschheit. Es ist so wie Mathematik vielleicht, sollte ich sagen. Ja, wie mathematische Sätze, die, wenn man sie mal veröffentlicht hat, sind sie halt in der Welt. Und niemand kann sagen, das ist mein Satz. Sondern da gibt es kein Patent drauf, gibt es auch kein Urheberrecht im kommerziellen Sinne. Es gibt nur die Autorschaft. Klar, nicht? Es ist der Satz von Schniefke. Aber das ist auch alles. Schniefke kriegt keinen Pfennig dafür, dass er diesen tollen Satz gefunden hat. Und so versteht Stallman Programmieren und schlägt vor, dass man zum Beispiel, dass man Sachen speziell entwickeln kann gegen Geld, für Firmen, die das genau brauchen, aber die Firmen dann durchaus in die Situation reden soll, dass sie das auch wieder freigeben, weil sie selber davon leben. Das heißt, sie müssen das eh tun, wenn das ein Teil ihres GNU-Systems oder Linux-Systems ist. Oder dass es eine Menge weitere solche Aufgaben, Möglichkeiten gibt. Der hat das aufgelistet, ihr könnt das nachlesen. Bei Stallman ist es auch interessant, unter Stallman.org seine eigene Seite mal anzuschauen. Er ist politisch sehr aktiv und hat also alle Woche hat er eine neue Liste, was man unbedingt erledigen muss. Dann gibt es Listen für Amerikaner und für Nicht-Amerikaner. Und also beginnt irgendwie mit setzt den Präsidenten ab und irgendwie ja unterstützt Denis Kucinic vor Präsident. Ist uns vielleicht als Europäer ein bisschen im Moment nicht ganz geläufig, dass dieses zu tun ist. Unterschreibt das, sorgt dafür, dass Netzneutralität erhalten bleibt. Ganz, ganz wichtig. Na gut. Aus diesem ganzen Umfeld der Open-Source-Geschichte ist etwas entstanden, dass man ein Standardwerk für Server, nämlich LAMP, soll heißen, ein Server, ein anständiger Server, ein politisch korrekter Server, läuft unter Linux und er hat Apache und MySQL. Und bei dem P ist es sehr linuxhaft. Es gibt also mindestens drei große Gruppen, die sagen, was P eigentlich heißt. Nicht die einen sagen Perl, die anderen Python und die dritten PHP. Und es wird ihnen noch. Das Dumme ist, dass für Ruby gibt es da keine Möglichkeit. Die müssen das P-Ruby nennen, dann könnte es auch darunter gefasst werden. Also da ist die übliche Streiterei. Und ja. Es gibt ein Open-Source-Buch, das frei im Netz zu kriegen ist. O'Reilly, der als Verlag sich, auch als Person, sich sehr, sehr stark immer für diese Open-Source-Sachen eingesetzt hat, der auch für Open Access, das wäre der Zugang auf Produkte, die jetzt nicht mehr von Programmieren herkommen, sondern überhaupt Texte und so weiter, alles, was in Buchform oder CD-Form oder so erscheinen kann, sehr eingesetzt hat. Und sie haben ihr Open-Source-Buch dass sie jetzt auch nicht mehr verkaufen könnten. Es ist 99 abgeschlossen worden. Das haben sie im Netz verfügbar, aber ich kann es euch nur raten, da mal reinzugucken. Das ist ganz interessant. Ja, vielleicht, da wir mit der Zeit jetzt nun leider doch rum sind und ich entschuldige mich nochmal, dass das heute Morgen etwas verwirrend war, will ich als letztes eine andere Folie nochmal nehmen, die ich eben übersprungen habe. Diese nämlich, ups, wo ist sie? Diese. Ja, das ist aus User-Friendly heißt das Comic. Also wer Dilbert mag, muss User-Friendly lesen, wenn ich das mal so als Tipp geben darf. Und ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Also jedenfalls oben sagt also die Abteilungsleiterin zum Chef, ich habe den Techies gerade gesagt, dass sie Linux auf alle unsere neuen Server installieren können. Und der Chef sagt, da sind sie sicher ziemlich glücklich alle. Und sie sagt, die feiern gerade unten schon wie ein Haufen kleine Kinder. Und unten die drei kleinen Kinder, der eine sagt, wir brauchen natürlich Red Hat oder sonst geht gar nichts. Und Debian, du Idiot. Und Slotnix, entweder SUSE oder ich tue euch böse Sachen an. Also Linux ist eine Community, wie es sich gehört. Leider ist sie zerfallen in 34.000 Einzelgruppen, aber dennoch ist diese Open-Source-Bewegung, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das will ich euch für heute mitgeben. Okay, dann hören wir jetzt auf.